Wie stellen Sie sich eigentlich oder ihr euch so ganz persönlich Gott vor? Wenn Sie über Gott nachdenken, welches Bild habt ihr da? Jetzt habe ich ein Problem, das müssen wir vorher klären. Bevor ich jetzt weiter predige, muss ich euer Problem klären. Merkt ihr das? Merkt sie das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da sitzen so viele Motorradfahrer, zu denen sage ich du. Und jetzt sitzen so viele Leute, die ich gar nicht kenne. Und meine Mutter hat immer gesagt, du, zu den Älteren sagt man sie. Jetzt, was soll ich machen? Darf ich du sagen? Ihr. Ihr und du. Also gut. Habt ihr euch schon mal über Gott Gedanken gemacht? Wie stellt ihr euch Gott vor? Interessant, ich habe das ja vorher erzählt, ich mache das seit über 20 Jahren mit Menschen, über das, was in der Bibel steht, zu sprechen, ihnen Gott vorzustellen, ihnen Gott zu zeigen oder vielmehr Jesus zu zeigen. Und ich habe noch nie einen Mensch getroffen, der nicht irgendeine Vorstellung hat von Gott. Übrigens, auch ein Atheist glaubt an Gott. An was von Gott? An einen toten Gott. Aber auch ein Atheist hat eine ganz klare Vorstellung von Gott. Egal welche Religion wir nehmen und uns angucken, in jeder Religion gibt es irgendeine Vorstellung von Gott. Da gibt es interessante Vorstellungen. Die einen meinen, Gott ist wörtlich genommen ein guter Opa, total taub. Ja, G-O-T-T. Die anderen meinen, Gott, der wartet, komm rein. Gott wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache und dann steht er mit der Keule hinter der Türe und wenn ich einen Fehler mache, wutsch, eine auf die 12. Ja, so ein rachsüchtiger Gott, der nur darauf wartet, dass mir was passiert. Manche denken, Gott, ach, das ist so eine gleichgültige Person, die irgendwo im Weltall hinter einem Stern sitzt, dem sowieso egal ist, was hier auf der Erde passiert. Übrigens, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn man die Nachrichten anguckt, könnte man das fast manchmal meinen, oder? Hat denn Gott diese Welt vergessen? So dieser vergessliche Gott. Leute, ich habe manchmal den Gedanken bei mir gehabt, festgestellt, entdeckt, hat mich Gott eigentlich vergessen? Warum läuft mein Leben so, wie es läuft? Manche denken, Gott ist eine Idee von einem Menschen. Irgendeine Idee, da hat sich irgendein schlauer Mensch mal hingesetzt und hat gedacht, so jetzt entwickle ich ein Modell von Gott. Und das schreibe ich dann auf und dann hoffentlich glauben ganz viele daran. Andere Vorstellung von Gott ist, übrigens werden wir immer mehr damit konfrontiert in unserer heutigen Zeit, Gott ist so ein Energiestrom im Weltall, ja, im Universum. Alles eins. Gott ist alles in allem und wir sind ein Teil davon. Gott ist nicht greifbar, Gott ist nicht messbar, aber er ist doch da als irgendein Strom der Energie, wie auch immer. Unglaublich viele Vorstellungen von Gott. Und ich habe entdeckt, dass es nicht eine einzige Religion gibt, nicht eine, die nicht irgendeine Vorstellung hat von Gott. Ich muss euch leider enttäuschen. Die Christen sind nicht die einzigen, die an Gott glauben. Bei weitem nicht. Es ist nicht das Alleinstellungsmerkmal der Christen, der Glaube an Gott. Jeder, auch wenn er Gott im tiefsten ablehnt und sogar hasst, habe ich alles erlebt, hat er doch eine Vorstellung, ein Bild von Gott. Wie ist jetzt Gott wirklich? Wo erlebe ich Gott? Woher weiß ich, wie Gott wirklich ist? Ich liebe die Bibel. Für mich ist die Bibel das wichtigste Buch überhaupt. Wenn ich ein Buch auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, wäre es die Bibel. Es ist der einzige Ort, das einzige Buch, die dieser Frage nach Gott, diese Sehnsucht nach Gott in uns Menschen, eine wirklich fundamentierte Antwort gibt. Auf die kann ich mich verlassen. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht in der Bibel und habe eine Geschichte gefunden, die möchte ich uns heute Morgen vorlesen. Für diejenigen, die in der Kinderstunde waren, in der Jungscharstunde waren, im Jugendkreis waren, ist es ein alter Zopf. Für manche, die hören vielleicht die Geschichte zum ersten Mal. Ich liebe sie besonders, weil die Hauptperson in dieser Geschichte, der hat mit mir was ganz Großes gemeinsam. Wisst ihr welches? Die Körpergröße. Es geht um den Zachäus. Der Zachäus, das wird beschrieben, der war ausgesprochen klein. Deswegen liebe ich diesen Typen so. Ich lese uns die Geschichte vor. Wer übrigens seine Bibel dabei hat, der darf da mitlesen. Lukas Kapitel 19, das ist das Neue Testament. Lukas ist das dritte Buch im Neuen Testament. Kapitel 19, und da lese ich ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho, seinen Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Ja, das ist das Los der Kleinen. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Interessant. Wenn wir die Geschichte lesen, dann stellen wir fest, erstens ist Gott anders und zweitens, als wir denken. Ich habe drei Punkte entdeckt, drei Gedanken entdeckt, die möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen näher angucken. Aber zuerst mal kurz die zwei Hauptpersonen, um die es hier geht. Auf der einen Seite der Zachäus, auf der anderen Seite Jesus. Der Zachäus, das steht hier, ein Oberzöllner. Damals in Jerusalem war es so, dass man in die Stadt nur hinein durfte, wenn man am Stadttor seinen Obolus abgedrückt hat. Also die waren damals auch schon Halsabschneider. Die mussten auch steuern, ist keine Erfindung der Neuzeit. Also ist keine Erfindung von der Frau Merkel. Die haben damals auch schon die Steuern gekannt. Und aus der Stadt raus und in die Stadt rein durfte man nur, wenn man seinen Obolus abgedrückt hat. Das waren Halsabschneider. Wenn man einen Euro bezahlen musste, damit man in die Stadt hinein durfte, dann haben die Zöllner die Freiheit gehabt, gesagt, also weißt du was, bei mir kostet es 2 Euro. Einen Euro mussten sie abgeben und den anderen Euro, was haben sie damit gemacht? Aufs Konto. Na klar, aufs Konto geschoben. Die müssen ja auch für die Altersvorsorge sorgen. Ja? Und der Zachäus, das war der Oberzöllner, das war der Oberhalsabschneider. Der ging immer rum und hat die Geldsäckle eingesammelt. Und der hat dann auch nochmal was rausgenommen und hat sich das auf Seite geschoben. Diese Geschichte zeigt ganz klar, der Zachäus war ein reicher Mann. Der hat's geschafft. Der hat richtig Kohle gehabt. Der hat eine tolle Hütte gehabt. Er hat vielleicht 2 Autos, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch Klimaanlage und Swimmingpool auf dem Dach gehabt. Die haben ja damals Flachdachhäuser gehabt. Aber was auch deutlich wird, der Zachäus war einsam. Habt ihr das mitbekommen? Und Zachäus war ein einsamer Mann.
Die haben ihm alle die Sicht versperrt. Und das mit Absicht. Die haben die Lücke zugemacht. Zachäus, du kommst da nicht rein. Du nicht. Woanders gucke. Und der Zachäus war von Beruf aus neugierig. Der wollte dabei sein. Der wollte es nicht einfach nur aus der Zeitung lesen. Der wollte nicht in den Nachrichten hören, dass Jesus in Jericho war. Nein, der wollte dabei sein. Ich kann jetzt nicht feststellen, warum ihr heute Morgen da sitzt. Keine Ahnung. Vielleicht ist Tradition bei euch, sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen, in die Kirche. Vielleicht seid ihr aus Neugierde gekommen. Boah, da schwätzt einer von SAS. Vielleicht hat er ja was zum Sagen. Und dann ist er auch noch ein Motorradfahrer. Oder ist es diese tiefe Sehnsucht nach Gott? Tatsächlich. Es könnte ja sein, dass hier heute Morgen jemand sitzt, der diese tiefe Sehnsucht hat, ich möchte Gott kennenlernen. Und dann kommt dieser Jesus nach Jericho. Was ist eigentlich das Besondere an Jesus? Wer ist dieser Jesus? Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es ist Gott ins Fleisch gekommen. Es gibt viele Menschen, die wollten Gott sein. Könnte ich euch jetzt eine ganze Latte aufzählen. Menschen, die irgendwann mal Gott gespielt haben. Es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Ist uns das bewusst? Die ganze Menschheitsgeschichte kennt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und das ist dieser Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Was ist das Besondere an Jesus? Liebe Freunde, Jesus ist geboren. Der ist Geschichte, das ist Historie. Der Mann steht im Geschichtsbuch. Ab dem seiner Geburt wird auf der ganzen Welt die Zeitrechnung nach ihm gerechnet. Das ist keine fixe Idee, das ist historische Tatsache. Dass Jesus gelebt hat, ist überhaupt nicht umstritten. Er hat als Mensch gelebt. Er kennt, was es bedeutet, wenn die Sekunden abticken. Tick, tick, tick. Er weiß, wie es ist, als Kind zu leben. Er weiß, wie es ist, als Jugendlicher zu leben. Er weiß, wie es ist, in der Berufsausbildung zu sein. Er weiß, wie es ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hat als Mensch gelebt. Und er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Leute, das ist keine Idee. Das ist nicht irgendwas, was sich einer mal Fingern gesaugt hat. Nein, das ist historische Tatsache. Wer schon mal in Israel war, in Jerusalem war, da wird man an diese Orte geführt, wo das Kreuz stand. Da kann man die Höhle besichtigen, wo Jesus drin lag. Das kann, wenn man heute nach Israel geht, nach Jerusalem kommt, da wird plötzlich Geschichte lebendig, anfassbar. Und er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Leute, das ist historische Tatsache. Paulus sagt, wäre es nicht so, wären wir die dümmsten aller Menschen, die auf dieser Erde rumrennen. Und genau das ist das, was uns heute die Theologen ausreden wollen. Die offizielle theologische Meinung ist, dass die Auferstehung Jesu nur bildlich genommen werden darf, nicht wirklich passiert. Wenn das tatsächlich so ist, dann bin ich einer der dümmsten Menschen, die auf dieser Erde rumrennen. Die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Nur als Tipp, wer darüber mehr wissen will, der lese das Buch von Josh McDowell mit dem Titel Die Tatsache der Auferstehung. Hochinteressantes Buch. Er kommt nach 3 Jahren Studium zum Schluss, es gibt kein Ereignis im Altertum, das so lückenlos, plausibel, fundamentiert belegt werden kann, wie die Auferstehung Jesu. Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Wer Interesse hat, lese dieses Buch. Da treffen sich nun jetzt Zachäus und Jesus. Leute, Jesus ist das, was uns ausmacht als Christen. Das ist das, was uns als Alleinstellungsmerkmal bleibt. Nicht der Glaube an Gott, sondern der Glaube an Jesus ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Ist uns das bewusst? Jetzt bringe ich einen sehr, sehr steilen Satz. Nicht der Glaube an Gott bringt uns in den Himmel. Ist uns das bewusst? Nicht der Glaube an Gott gibt uns das ewige Leben. Sondern was sagt Johannes, der Spezialfreund von Jesus in seinem Evangelium? Was sagt er? Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Das Heil, das ewige Leben wird immer an wem festgemacht? Immer an Jesus. Und da sitzt dieser Zachäus auf dem Baum, der will diesen Jesus sehen, er will mit in der ersten Reihe sein und da baut er sich so sein Versteck. Wenn er so einen Maulbeerbaum anguckt, der hat einen relativ niederen Stamm, massiv, aber nieder und riesige Blätter. Und wenn der da in den Ästen drin sitzt, dann sieht den von unten kein Mensch. Aber er sieht alles. Er hat so einen Rundumblick, der Platz in der ersten Reihe. Er kann alles beobachten. Und dann kommt der Demozug durch Jericho. Also die Leute laufen, Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen laufen durch diese Stadt. Vorne draus Jesus und alle hinterher und jubeln und schreien. Und plötzlich bleibt Jesus stehen, dreht sich um, guckt nach oben und sagt, Zachäus, jetzt aber, schnell, komm runter. Wie muss das dem da oben ergangen sein? Das muss den ja drauf haben wie ein Hammer. Der sitzt da oben schön in seinem Versteck und plötzlich merkt er, Mensch, was ist das Einzigartige an Jesus? Der sieht mich. Gott ist anders in Christus, denn er sieht mich. Er hat ein Auge für mich, auch wenn ich mich verstecke. Liebe Freunde, ich habe viele Menschen kennengelernt, die haben sich versteckt. Die haben sich Verstecke gebaut. Manche Motorradfahrer, die haben getönte Visiere, ja, so diese dunklen Visiere, wenn man runter macht, sieht man nichts mehr. Die neuen Helme haben hier so einen Klappmechanismus, da kann man das Sonnenvisier runterschieben, da kann man nicht mehr in die Augen gucken. Ich liebe das, wenn mir niemand in die Augen gucken kann, ja, denn an den Augen kann ich unglaublich viel erkennen. Manche Motorradfahrer waren gestern erschrocken, dass ich ihre Gedanken in den Augen lesen konnte, wie es ihnen ging beim Fahren, ja. Und dann bauen wir uns ein Versteck auf, wir lassen niemand mehr rein. Vielleicht sind wir zu oft enttäuscht worden. Vielleicht haben uns Menschen so tief verletzt, dass wir keinen Vertrauen mehr haben. Es gibt viele verschiedene Verstecke, die wir aufbauen können. Das könnte die Familie sein, das könnte der Partner sein, das könnten die Kinder sein, das könnte das Auto sein, das Motorrad. Viele Verstecke, dass Gott uns nicht mehr entdecken kann. Was ist das Besondere an Jesus? Das Besondere an Jesus ist, ich kann mich nicht vor ihm verstecken. Er sieht mich hinter meiner Maske. Liebe Freunde, hinter der Maske ist man was? Alleine. Einsam, wenn man die ganze Welt ausgesperrt hat. Und dann gibt es einen Gott in Christus, der sagt, nein, ich möchte da, genau da hinein möchte ich. Ich möchte in diese Einsamkeit. Ich möchte hinter diese Maske. Ich möchte zu dir. Das Zweite, was der Zachäus hier erlebt, ist, Gott ist anders, denn er kennt mich. Da steht Jesus unterm Baum und schreit, ey, du da oben, komm runter. Nee, was schreit er denn? Zachäus, komm runter. Seid ihr schon mal durch Stuttgart gelaufen, durch die Fußgängerzone? Ich war mit meiner Frau, mit meiner Familie vor einiger Zeit in Stuttgart, in der Fußgängerzone. Ich laufe da durch. Und plötzlich schreit da irgendjemand in der Menge, Michael. Und was mache ich? Automatisch. Ich drehe mich automatisch rum und denke, wer schreit da meinen Namen? Was bedeutet es, wenn ihr euren Namen hört? Ich weiß nicht, wie ihr heißt. Was bedeutet es, wenn ihr euren Namen hört? Dann reagiert ihr sofort, unvermittelt. Der meint mich. Leute, wenn jemand meinen Namen kennt, dann heißt es, der hat sich schon mal mit mir beschäftigt. Der hat vielleicht mal ein Bild gesehen. Ob das jetzt so auf wilde Erfahrung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Der hat mir nochmal irgendwo mal gelesen. Aber der hat sich schon mal mit mir beschäftigt. Das heißt, Jesus geht da unten vorbei, guckt da hoch und erkennt diesen Namen von dem Mann, der sich da oben versteckt hat. Leute, die Namen in der Bibel haben immer eine ganz besondere Bedeutung. Er kennt dich. Er ruft dich bei Namen. Das ist eine ganz, ganz tiefe Weile. Ich würde jetzt gern mit euch einen Ausflug ins Alte Testament machen. Da gibt es in den 5 Büchern Mose gibt es ein Buch, das heißt auf Hebräisch Die Namen. Das ist das zweite Buch, wenn ich es recht weiß, ist das zweite Buch Mose. Das heißt auf Hebräisch Die Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst, du bist mein, sagt der Jesaja. Der Name ist der Schlüssel zu einer anderen Person. Er weiß ganz genau, wer wir sind. Leute, wir müssen keine Maske mehr aufziehen. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Jesus kennt mich durch und durch. Ich brauche kein geheimes Spiel mehr treiben, denn er weiß es sowieso. Du hast es nicht nötig, vor Jesus zum Schauspieler zu werden. Es gibt viele Schauspieler in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld und oft gehöre ich auch dazu. Gute Miene zum bösen Spiel. Gott ist anders, denn Gott kennt mich. Er weiß, wie es mir geht. Und der dritte Gedanke, der mir hier aufgefallen ist, Gott ist anders, denn er interessiert sich für mich. Wisst ihr, der Gott in der Bibel, in Jesus Christus, ist nicht ein Gott, der diese Erde vergessen hat. Er ist nicht der, der mich vergessen hat. Er ist nicht der, dem es egal ist, wie es in meinem Leben aussieht. Was sagt hier Jesus? Ich muss heute mit dir nach Hause gehen. Wen lassen wir denn in unser Wohnzimmer? In unseren Flur, in unser Eingangsbereich, da wo unsere Schuhe stehen, da dürfen die Vertreter noch, maximal. Aber die Wohnungstür bleibt zu. Wer darf denn in die Wohnung rein? Die wir mit reinnehmen. Wer darf bei uns an den Tisch nachsitzen? Wer darf denn in unser Wohnzimmer? Ihr wisst ja, für die Schwaben ist der heiligste Ort nicht das Wohnzimmer und auch nicht das Schlafzimmer, sondern der heiligste Ort für einen Schwab ist die Garage. Wer darf denn in unsere Garage? Ja, stimmt's, oder? Hä? Stimmt. Stimmt. Ja, die Frage, jetzt sagt Jesus, du Zachäus, ich muss heute mit dir nach Hause gehen. Ich muss mit dir heim. Ich will wissen, wie du lebst. Ich will wissen, wie es bei dir daheim aussieht. Es interessiert mich. Wer bei dir ein- und ausgeht, es interessiert mich, wie bei dir die Familie läuft, wie es deine Kinder geht. Es interessiert mich, was du arbeitest. Ich habe Interesse an dir. Leute, Gott ist anders. Gott ist nicht der, der wartet, bis ich einen Fehler mache und dann eine auf die 12. Nein, in Jesus wird plötzlich Gott sichtbar als jemand, der Interesse an meinem Leben hat. Jetzt war der Zachäus ja ein Hallotri. Ja, das war ja ein richtig fieser Sack. Der hat die Leute so schnell über den Tisch gezogen, dass die diese Wärme, die da bei der Reibung entsteht, als Nestwärme empfunden hat. Das ist übrigens das Geheimnis für Menschenführung. Die Leute so schnell über dich zu ziehen, dass die entstehende Reibungswärme als Nestwärme empfunden wird. Und das hat er können. Das hat der Zachäus gekonnt. Und so einer, mit so einem gibt sich Jesus ab. Da, wisst ihr, was ich gesagt hätte? Ich habe gesagt, Zachäus, du bist ein netter Kerl. Ich mache dir einen Vorschlag. In einem Jahr komme ich wieder. In einem Jahr plane ich, ich schreibe mir das extra in meinen Terminkalender, heute in einem Jahr komme ich, bring du dein Leben auf die Reihe und dann gucken wir mal. Vielleicht komme ich dann mit dir heim und dann esse ich mit dir. Nee, macht er nicht. Er sagt, genau so wie er ist, heute muss ich mit dir nach Hause gehen. Leute, Jesus stellt keine Bedingung. Es ist bedingungslos. Der Zachäus merkt plötzlich, Jesus tickt völlig anders wie die Typen um ihn rum. Die haben ihm die Sicht versperrt. Und plötzlich sagt da einer, du, ich will mit dir heim. Ich will mit dir dein Leben teilen. Mein Leben und dein Leben, die gehören zusammen. Keine Bedingung. Aber was passiert? Was geschieht denn jetzt? Jetzt geschieht Veränderung. Jesus geht mit nach Hause und plötzlich verändert sich der Zachäus. Ohne Druck, ohne Bedingung. Plötzlich kapiert der Zachäus, hey, eigentlich passt der und ich gar nicht zusammen. Das ist ein Phänomen. Wenn ich plötzlich kapiere, in Jesus steht Gott vor mir, stelle ich was fest? Er und ich, mir passt eigentlich gar nicht zusammen. Und jetzt beginnt der Zachäus über sein Leben nachzudenken und sagt freiwillig, ey, ich bringe einige Dinge in Ordnung. In meinem Leben laufen Dinge falsch und die bringe ich jetzt in Ordnung. Das ist aber nicht die Bedingung, das ist die Folge. Das ist ein riesiger Unterschied. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass der Zachäus im tiefsten Herzen unglücklich war. Trotz Reichtum, trotz gutem Leben, trotz der letzten Sprosse auf der Erfolgsleiter bin ich zutiefst davon überzeugt, dass er unglücklich war, sonst hätte er sich nicht auf die Suche gemacht nach Gott. Könnte es sein, dass jemand hier sitzt, der alle seine Träume erfüllt hat in seinem Leben? Vielleicht gibt es noch jemanden, der keine Träume mehr offen hat und doch im tiefsten Innern weiß, es ist nicht alles, was ich erreicht habe. Es muss noch mehr geben. Und dann kommt Jesus und verändert das Leben des Zachäus. Gott ist anders. Denn in Jesus sieht er dich in deiner Person, er sieht dich in deiner Situation, er sieht dich in deinem Versteck hinter deiner Maske. In Jesus kennt dich der lebendige Gott. Er kennt deinen Namen, die Geheimnisse, die du mit dir rumträgst. Er kennt das, was mir Angst macht. Er weiß um das, wo ich begeistert bin. Und das ist der Hammer noch am Schluss, er interessiert sich dafür. Er interessiert sich doch tatsächlich dafür, dass meine Leidenschaftsmotorrad ist. Er will mit mir nach Hause gehen. Wisst ihr, Jesus ist nicht ein Sonntagmorgen-Gottesdienst-Bernloch-Gott, sondern Jesus ist dieser Gott, der uns in den Alltag mit nach Hause begleitet. Das ist der Gott, den uns die Bibel zeigt. Amen.